HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von HSV.
Meine Frau.
Mit dabei ist Muchel.
Moin.
Kai.
Moin, moin.
Bones ist leider verhindert und ich, Gato, bin auch mit dabei. Ihr habt schon gehört, es ist nicht ganz synchron, denn wir sind nicht alle am gleichen Ort. Wir probieren es jetzt hier mal über so eine Anchor-App von Apple irgendwie direkt, hat Muchel gerade klar gemacht. Denn ich bin eben gerade von der heiligen Insel Malle wiedergekommen. Und leider diese Woche auch eine Verspätung mit dem Podcast. Normalerweise gibt es ihn immer Montag, aber jetzt legen wir direkt los. Wir haben 5-2 gewonnen. Wir leben wieder. Muchel, wie sind deine Gefühle in der aktuellen Situation? Glaubst du dran? Glaubst du nicht dran? Wie hast du das Spiel gesehen? So ein kleines Statement.
Es ist eine Achterbahn der Gefühle, ne? Der HSV. Was tut er mit uns an? Irgendwie, man hat ja eigentlich mit nichts mehr gerechnet und jetzt ist schon wieder so ein Fünkchen Hoffnung und man hangelt sich vom letzten Strohhalm zum letzten Strohhalm und ja, irgendwie die Mannschaft war wie ausgewechselt. Es war richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Die ersten 30 Minuten, man kann ja auch nicht sagen, dass Nürnberg wirklich schlecht war. Aber irgendwie, man hat das Gefühl, die Mannschaft hatte Bock, irgendwie so ein Brustlöser. Ich weiß nicht, was Hotte richtig gemacht hat. Zumindest wahrscheinlich ohne viel Tamtam so. Gar nicht den großen Fußballlehrer raushängen lassen. Ich fand so geil, wie er nach dem Spiel sagte so, ja, er hat die Nürnberger jetzt gar nicht so groß analysiert, sondern er hat einfach die Spieler genommen und ein bisschen geschüttelt und die Köpfe frei gemacht und der Rest kommt von alleine. Und ja, das war so Balsam für die Seele. Und so das komplette Gegenteil von unserem Fußballfachmann und Psychologen Tune vorher.
Korrekt. Also ich würde mal sagen, das 5-2, super Spiel, ne? Müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so riesig lange diskutieren. Vielleicht nochmal, Kai, für dich, gab es irgendwelche Überraschungen in der Aufstellung? Warst du damit d'accord? Warst du irgendwie verwundert? Bist du zufrieden mit Horsts Leistung bisher?
Ja, also hat natürlich auch mega die Euphorie in mir geweckt. Ich fand schon beeindruckend, der hat ja ganz klar vorm Spiel gesagt, Mentalität vor Qualität. Das trifft für mich sowohl auf Aaron Hunt zu, der ausgemustert wurde, der sicherlich von der Qualität einer der besten Spieler war.
Verletzt,
genau, also wenn die Verletzung stimmt, ne? Das war so ein Tag nach Antritt von Horst und so Muskelfaserriss im Training. Ja, okay. Aber nein, muss man von ausgehen. Ja. Das war eigentlich nur das B-Argument. Das A-Argument für Mentalität vor Qualität war auch so, ich denke mal, Horst, wie du schon sagst, Muchel hat die Spieler geschüttelt, irgendwie so aufs Wesentliche beschränkt und die Köpfe frei gemacht. Und auf der anderen Seite stand ein Trainer, der genau das Gegenteil ist, der taktisch, glaube ich, mit zu den Besten gehört, was wir in der ersten und zweiten Bundesliga an Trainern haben. Und man hat am Ergebnis gesehen, dass Horst da mit seinem Spruch recht behalten sollte. Und die Euphorie ist jetzt natürlich da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das nächste Spiel gewinnen, würde aber fast es noch spannender finden und guck fast noch gespannter auf Greuther Fürth, wie die spielen, als auf uns.
Da sprichst du erstmal den richtigen Punkt an. Wir haben jetzt 32 Spieltage absolviert. Bochum hat 63 Punkte, Kiel hat starke 62 Punkte, Fürth, unser Konkurrent, hat 58 Punkte und wir haben 55 Punkte. Alles darunter ist egal. Das heißt, es sind noch 2 Spiele to go, 6 Punkte noch im Topf. Fürth ist 3 Punkte vor uns. Wir haben schon ein besseres Torverhältnis, also mit 2 Toren mehr. Und das Torverhältnis, würde ich sagen, spielt so ein bisschen unsere Karten. Denn ich sage mal so, Fürth muss ja sowieso einmal noch verlieren. Das heißt, sie bekommen ja sowieso ein Minustor, also wenn sie mindestens 1-0 verlieren. Und wir müssen ja sowieso einmal mehr gewinnen als die. Also wir gewinnen auch im schlechtesten Falle mit einem Tor Abstand. Das heißt, dann haben wir schon 4 Tore Vorsprung. Da müsste es dann mit dem Teufel zugehen, dass wir den am letzten Spieltag dann noch verbauen. So, also das heißt, unterm Strich, wir müssen zweimal gewinnen, Fürth einmal verlieren. Wir spielen das nächste Spiel gegen Osnabrück. jetzt erstmal vorab, bevor wir hier weiter diskutieren. Glaubt ihr noch dran oder glaubt ihr nicht dran? Oder zu wie viel Prozent glaubt ihr dran, Muchel?
Ich sag zu 60% glaube ich dran.
Geil. Das Kai? Ich habe mich schon lange dazu geäußert. Ich glaube, es wird ein Münzwurf am Ende der Saison oder übermorgen. 50% also.
Alles gut. Ich muss sagen, ich bin bei 80%. Fürth hat jetzt noch ein. Ja, Fürth, also wir spielen jetzt gegen ja, es ist so krank, ich war bei 10% vor dem Trainerwechsel und da sieht man doch mal, ich habe ganz vergessen, wie geil ein Trainerwechsel ist. Wir hatten gefühlt zu viel Kontinuität die letzten Jahre.
Und wir haben es ja einfach auch schon vorher gefordert. So. Und das war einfach so ein HSV ohne viel Schnickschnack. Das war 4-4-2, Bob nach vorne, irgendwie den Gegner nicht groß analysiert, einfache Ansprache, Kopf frei gemacht. Also für mich nur der Horst SV. Also,
Also Horst SV, natürlich kann man jetzt sagen, ne, hätten wir schon gegen Sandhausen Horst gehabt, dann wäre es alles geil gewesen. Wir haben es ja gefordert, es wurde nicht umgesetzt, wenn wir mal an der Macht gewesen, Mensch. Aber ich glaube, es wäre natürlich ein krasser Move gewesen, ne? Also direkt nach Sandhausen, nach dem ersten ein bisschen schwächeren Spiel auszuwechseln. Und man muss ja wirklich ganz, ganz mal hinterfragen, ob Horst da schon in der Lage gewesen wäre, dem HSV zu übernehmen, weiß ich nicht. 3 Tage später war das nächste Spiel. Naja, aber vielleicht reicht es ja jetzt auch noch. Also,
und ich fand's, wie du eben schon sagtest, dass Hand raus war. Ich fand zum Beispiel Kittel, der ist total aufgeblüht. Und ich glaube, das hängt auch einfach mit daran, dass so ein Aaron Hunt einfach ihm nicht die Wege versperrt und er einfach viel besser glänzen kann. Und ich glaube, dass... also ich bin nach wie vor der Meinung, oder bin jetzt umso mehr der Meinung, dass wir mit Hunt nicht verlängern sollten.
Nee, also ich war sowieso nicht der Meinung. Ich finde auch, das ist leider ein bisschen schwierig mit ihm. Er hat okay gespielt, alles gut, aber am Ende des Tages hat er so ein bisschen leider das Pech gehabt, vielleicht auf einer falschen Zeittage, wie so dieses Loser-Gen hängt so ein bisschen an ihm. Und mit Kittel, wir haben es bei unserem Instagram ja auch geschrieben, es ist erschreckend, wenn er Bock hat, wie gut er sein kann. Ne? Und andersrum natürlich auch, kann man ihm vorwerfen, warum bist du nicht immer so? Und Horst kennt ihn ja aus der U21, hat ihn da, oder U18, und wir hatten ihn auf jeden Fall mal da trainiert und hat ihn wahrscheinlich einfach so väterlich angefasst und dann hat er Bock gehabt. Und also wie geil war die Grätsche vor dem Tor, ne? Wo er da an der Seitenlinie den Befreiungsschlag noch abgrätscht und dann machen wir daraus das Tor. Also wirklich, wirklich richtig geil.
Stark, wie detailliert du doch auf deinem iPhone das Spiel verfolgen konntest.
Ja, stimmt. Ich hab's auf Mallorca. Ich habe erst gefragt, ob jemand von euch am Ballermann unterwegs ist. Es kamen auch ein paar Tipps rein. Ja. Das deutsche Eck zum Beispiel. Also ich habe den Laden nochmal gegoogelt. Also grundehrlicher kann dein Laden nicht sein als das deutsche Eck. Also die Rezensionen sind unglaublich. Also da gibt es auch die Bilder. Zigeunerschnitzel 6,90 mit Kroketten. Die Hälfte ist frittiert. Das Frühstück ist eine super ehrliche Geschichte. Scheibe Käse, Scheibe Wurst, Frühstücksei, helles Brötchen, 4,90, alles gut und hat nur positive Bewertungen. Also sozusagen, das ist ein richtig geiler Laden. Soll anscheinend wohl auch überall Leinwände haben, aber es war keiner auf der Insel, deswegen habe ich es alleine auf meinem iPhone gucken müssen, noch mit Sky-Ticket, noch 15 Euro gezahlt, ehrlich, auch so
es hat sich gelohnt. Egal.
Es hat sich gelohnt, ne? Alles für den Horst-Verein.
Ich habe eben noch gelesen, Steffen Baumgart hat ganz klar gesagt, dass er sich mit dem Heimspiel am Wochenende mit einem Sieg in Paderborn verabschieden möchte, was mir einfach nochmal Vergewissheit gibt, dass Paderborn das Spiel gegen Fürth am Wochenende nicht abschenken wird. Und
vor allem, die haben ja auch 8-3 gegen Aue gewonnen. Ne? Also das ist auch wirklich unfassbar. Und jetzt ist mich ist ein guter Punkt. Fürth spielt jetzt gegen Paderborn auswärts und dann spielen sie am 34. Spieltag auch nicht einfach gegen Düsseldorf. Ich meine, Düsseldorf geht schon um nichts mehr, höchstwahrscheinlich, hoffen wir mal. Aber das ist natürlich auch nicht easy, ne? Also da, die können auch kicken, sage ich mal so. Und das musst du auch erstmal machen. Ich muss sagen, sehr viel jetzt auf Paderborn und dass wir das jetzt gewinnen. Ich bin super, super, super gespannt. Was glaubt ihr denn? Horst irgendwie gleiche Aufstellung oder wird er da irgendwie groß was verändern? Ist schon was durchgesickert? Kai vielleicht oder Muchel?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob Wagnermann, irgendwo hatte ich gelesen, dass er sich verletzt hat. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt
nee, nicht einfach. Nee, der ist nicht, also Wagnermann ist nicht einsatzbereit. Ja. Das stimmt. Also für den brauchen wir auf jeden Fall schon mal einen Satz. Vielleicht irgendwie Jamra. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das spielen. Ansonsten muss man ja sagen, also Jatta, was hat der für eine Weltklasseleistung gebracht? Mit Kittel zusammen, musst du spielen lassen. Meißner, müssen wir auch noch mal kurz ansprechen, also wirklich richtig gut. Ich habe den in der ersten Halbzeit, wo ich auch hier bei unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, gar nicht so gut gesehen. Wurde ich direkt eines Besseren belehrt. Es haben ja auch wirklich alle gesagt, dass der mega gut war. Und zweite Halbzeit hat er auch wirklich, also ist auch egal, wie gut er gespielt hat. Er hat ein Tor geschossen, der hat eins vorbereitet. Mhm. Und er ist Stürmer. Also da kriegst du per se sowieso schon mal die Note 2. Ich würde sagen, dann steht eigentlich die Aufstellung. Windsheimer, Jamra, Heil, Quarteng und Arai sind letztes Spiel reingekommen. Von Drongelin, Jasula, Jung auf der Bank. In der Innenverteidigung würde ich auch nichts machen. Also Abwehr, Jasula, Leisner, Haya, Leibold. Mhm. Dann Onana und Kinsombi auf der 6. Kittel und Jatta auch im Mittelfeld. Und Meißner und Terodde davor. Klingt doch eigentlich gut. Zu Onana gab es Wechselgerüchte, habe ich nur eben gehört, als ich aus dem Flieger gegangen bin. Weiß da jemand noch mehr? Oder Kai, hattest du da was auch gehört?
Ja, es sind wohl mehrere Vereine dran, aber so unter anderem auch Neapel. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, dass immer, wenn das Gerücht auftaucht, dass italienische Vereine an HSV-Spielern dran sind, eher immer weniger dran ist. Aber sicherlich vom Alter her und vom Talent her, ähnlich wie Wagnermann, ein Spieler, der sehr viel Geld bringen könnte noch. Und dementsprechend leider dann auch von HSV-Seite sicherlich nicht ganz uninteressant, das wäre, den zu verkaufen. Ansonsten gibt's noch einen Neuzugang, der eigentlich nicht der Rede wert ist, von VfL Lübeck, eher für die zweite Mannschaft. Mhm. Genau, es ist natürlich schon auch ein Dilemma, egal ob für die erste oder zweite Liga, beziehungsweise hatten wir noch gar nicht gesagt, es geht ja jetzt erstmal nur um die Relegation. Die Kaderplanung für die nächste Saison ist wahrscheinlich jetzt bei vielen Verantwortlichen erstmal im Hintergrund, ne? Also das ist natürlich auch verständlich, dass der Fokus jetzt auf den Spielen liegt, aber dementsprechend bin ich mal gespannt, was dann in den nächsten Wochen noch kommt.
Das war ja auch, ja, oder das auch Muchel, sag du?
Ja, das war ja auch eine Sache, die wir eigentlich erhofft hatten, dass durch ein frühzeitiges Klarheit, ob wir nun aufsteigen oder nicht, dass man einfach rechtzeitig anfangen kann mit der Kaderplanung. Und das ist natürlich jetzt im besten Fall mit der Relegation natürlich echt nochmal ein paar Wochen in die Ferne gerückt, ne, um da mit der Arbeit zu beginnen oder zumindest wirklich klarer in die Arbeit zu gehen.
Und da nochmal vielleicht easy. Ja, da vielleicht nochmal anzusetzen, das sind ja diese Philosophien, die da aufeinandertreffen, ob ein Verein den Kader vorgeben soll und der Sportmanager, / Sportdirektor, Chef Scout und aber eben nicht hauptsächlich der Trainer, so wie es dann bei Flick und Salihamidzic auch das Problem war, oder ob der Trainer halt auch die Spieler bekommen muss, die er braucht. Sicherlich war jetzt die Meinung der meisten immer, die Wahrheit liegt in der Mitte, sowohl als auch, aber das geht ja im Moment nicht, weil eben der Trainer in Form von Horst Rubesch, wo ja anscheinend feststeht, dass er definitiv nächste Saison nicht weitermachen wird, da kann ja dann nur der Verein die Spieler vorgeben. Hoffen wir mal, dass das die bessere Philosophie ist.
Ja, da muss man natürlich aber auch sagen, wenn du jetzt eine Spieler ansprichst, also im Hintergrund laufen ja, denke ich mal, die Planung, man hat viele Kandidaten und dann ist aber so ein Spieler, so wie wir es ja ein bisschen auch bei Baumgart vielleicht gesehen haben, der hat ja sich für Köln entschieden, leider hat ihm HSV abgesagt, natürlich irgendwie super bitter, weil ich habe jetzt keine Insider-Infos, aber gefühlter Wunschkandidat, ja. Da können wir gleich mal drüber sprechen, welchen Trainer wir denn jetzt vorne sehen. Aber wenn du jetzt einen Spieler hast, ne, und du willst jetzt vom HSV überzeugen und der ist auch heiß auf den HSV, er hat einmal das Problem, spielt der HSV jetzt in der ersten oder zweiten Liga, da kommen schon mal so Vereine wie Bochum oder Köln oder Schalke, da ist einfach Klarheit, also oder bei Köln auch nicht, aber da weißt du, und da ist schon mal ein Negativpunkt beim HSV, wo das Spiel nicht weiß, was los ist. Und auf der Trainerposition. Ist da jetzt ein Trainer, vielleicht, den er super gerne mag, dann geht er hin. Ist es ein Trainer, wo er denkt so, ach du Scheiße, der setzt ja überhaupt nicht auf schnelle Außenbahnspieler. Da will ich jetzt überhaupt nicht hin. Also dann rechnet man sich auch so ein bisschen die Chancen danach aus. Und das ist natürlich auch schwierig. Deshalb meine ich, dass es sehr, sehr clever ist, wenn man schnellstmöglichst irgendwie jetzt einen Trainer präsentiert. Die Frage ist natürlich nur, welcher, denn Clem Schmidt fragt bei Instagram auch, welchen Trainer seht ihr in der nächsten Saison beim HSV?
Wobei man ja sagen muss, wenn jetzt in 10 Minuten nach unserem Podcast ein Trainer präsentiert wird, dann weiß der Spieler immer noch nicht, ob er in der ersten, zweiten oder zweiten Liga spielt nächste Saison. Ne?
Aber immerhin hat man einen groben Plan. Ne?
Aber du weißt schon, welcher Trainer irgendwie. Hast du so einen Hüb Stevens, der irgendwie hinten Beton anmischt? Ne? Oder hast du jemanden, der offensiven Fußball spielt? Für dich als Spieler schon irgendwie interessant. Ne? Also es gibt natürlich schon die Trainer, die ihre verschiedenen Taktiken und Aufstellungen und Spielweisen haben. Und da würde ich als Spieler schon auch drauf achten. Also klar.
Das tun sie auch, ja.
Was ist denn jetzt hier mit Coaches? Habt ihr, also Baumgart war ja bei vielen irgendwie Liebling, ist jetzt weg. Welche sind denn überhaupt noch auf dem Markt, wo man sagen, also einer von den Hörern hat ja auch geschrieben, ein Gerücht sei Taifun Korkut. Mhm. Das würde ich schrecklich finden, muss ich sagen, überhaupt nicht meins. Dann so ein Breitenreiter und sowas bin ich auch irgendwie auch kein Fan von. Ich glaube auch die wenigsten von euch, da haben auch viele Nachrichten geschrieben, so oh Gott, bloß nicht. Habt ihr irgendjemand, Muchel oder Kai, wo ihr sagen würdet, also der ist irgendwie cool und würden wir gerne haben?
Puh.
Was ist denn, ich werfe mal so einen jetzt in den Raum mit Teresic von Dortmund. Ich meine, so als Pokalsieger, da kannst du aber zum HSV gehen, oder
nicht? Dumm. Nee, ich glaube, also das hast du ja gestern auch gesehen im Fernsehen. Der ist so durch und durch Dortmunder und sein Herz hängt an diesem Verein. Ich glaube, der würde tatsächlich eher den Co-Trainer machen, als Cheftrainer zum HSV zu gehen. Das ist einfach so mein Gefühl. So, ne?
Ja, aber natürlich auch schwierig, finde ich irgendwie. Also wenn das funktioniert, mit dem Co-Trainer zu sein, ist gut, aber das muss jetzt auch nicht funktionieren, so, ne? Weil wenn Rosat irgendwie die und die Ansichten und dann ist irgendein Führungsspieler wie Mats Hummels jetzt nicht einverstanden, dann geht er so, hier Teresic, sag mal, du bist doch auch der Meinung, warst du auch hier da und da noch der Meinung, sag doch mal was so, und dann ist schon wieder ein bisschen Knaster im Team, also ja, aber gut, aber fällt euch noch irgendwas anderes ein als Teresic?
Nein, also um mal so ein bisschen das Internet zusammenzufassen, es wurden ja Leute genannt wie Uwe Neuhaus, dann Jens Keller, dann auch Kenan Kocak. Also die würde ich jetzt alle mal ausschließen oder würden mir nicht gefallen. Dazu würde ich weitermachen mit Friedhelm Funkel, der ich glaube, der genauso wie dein Vorschlag eben, Gato, nicht zur Verfügung steht. Auch solche weiteren Lösungen wie Horst Rubisch à la Hüb Stevens nochmal zu überreden, sind für mich unrealistisch und auch sinnfrei. Also ich finde ehrlich gesagt aktuell nur viele Neins für mich selber und überhaupt keine anderen. Also die gibt natürlich im Moment auch viele exzellente Trainer auf dem Markt, so die dann aber einfach nicht verfügbar wären, ne? Wie Ralf Rangnick, Matthias Sammer. Das ist natürlich, sind natürlich tolle Leute, aber ich denke, die Zeiten sind leider aktuell vorbei.
Was sagt ihr denn zu einem wie Tedesco, der jetzt in Moskau wirklich, wirklich guten Fußball gezeigt hat mit der Mannschaft?
Finde ich sehr auffällig, habe ich auch gesehen. Auch auffällig, dass er jetzt verkündet hat, ja gerade, dass er aufhört. Mhm. Also der ist frei. Wäre tatsächlich meine Wunschlösung. Auch Markus Babbel übrigens möchte ich dann gleichzeitig nennen, wäre nicht meine Wunschlösung. Also der wäre auch bitte nicht. Aber
ich möchte auch nochmal einen cool. Also ich finde Neuhaus übrigens gar nicht so schlecht, aber ich nochmal einen Ring. Was ist denn mit David Wagner? England hat ja gute Arbeit geleistet, muss man ja schon wirklich sagen. Und bei Schalke, irgendwie muss man jetzt am Ende des Tages ja doch sagen, hat er das Maximum da rausgeholt, wenn man jetzt mal sieht, wo sie jetzt stehen. Also so verkackt hat er mit denen jetzt auch irgendwie nicht. Was haltet ihr von dem? Oder irgendwie zu wenig greifbar gewesen, weil man den nicht so richtig miterlebt hat?
Er hat zumindest eine Hoffenheim-Vergangenheit, ne? Könnte vielleicht bei Mutzel irgendwie auf der Liste stehen.
Mhm. Ich halte nichts von ihm. Ich ich fand ihn zu glatt. Also ich habe gar nicht erkannt, wofür der steht. Der ist so richtig mitgeschwommen mit Schalke und finde, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wenn der zum HSV kommen würde. Der hält den Laden ruhig, der verbrennt sich nicht, aber der bewegt nichts. Also wenn er rausfliegt, dann fliegt er auch ohne Skandale raus, was ja super löblich ist heutzutage, aber ich finde, der zeigt keine Entwicklung auf. Also zumindest fand ich, war das auf Schalke so.
Und sag mal, was glaubt ihr, kriegt man Horst nochmal überredet, in der Saison ranzuhängen?
ich habe schon gesagt, du musst ihm da ans Stadion so ein Teilchen bauen, wo er seine Dorsche oder Barsche, ich habe keine Ahnung, was er da angelt immer. Und dann irgendwie, ich glaube, es hängt ja auch so ein bisschen ein Gefühl so an seiner Frau. Irgendwie bezürzt ihm, bau ihr ein Haus auch ins Stadion und gib ihm irgendwie so, dass er fit ist. Ich meine, er ist jetzt auch schon 70, ne? Aber auf der anderen Seite, so ein Donald Trump und Joe Biden, die sind auch irgendwie alle jenseits der 70 und sind da noch irgendwie mächtigsten Männer der Welt. Also es wäre natürlich richtig geil, ne, wenn der das noch macht. Also das wäre meine absolute Wunschlösung.
Um das mal zusammenzufassen, es gehen ja diverse Gerüchte und Interna da raus vom HSV, dass es auf gar keinen Fall die Möglichkeit besteht, dass Horst das nächste Saison macht. Ich finde aber, dass es kann sein, dass es einfach im Moment auch die klare Ansage ist und dass man sagt, der ist einfach zu alt. Aber Fakt ist, man muss jetzt erstmal abwarten, wie es ihm gefällt. Das kann er vorher nicht wissen oder nach einer Woche. Wenn er nach drei Wochen sagt, Mensch, das hat ja so einen Spaß gebracht, dann kann da seine Meinung sich auch mal ändern. Und zweitens muss man dann nochmal abwarten, wie das Ergebnis ist, ne? Also wenn die jetzt die nächsten zwei Spiele verlieren, dann hat sich das Thema in meinen Augen auch sportlich erledigt. Und wenn die jetzt aber alles gewinnen, aufsteigen und Horst sich vielleicht sagt, ey, das hat gebockt, da geht vielleicht sogar noch mehr mit erster Liga drinbleiben und so weiter. Und ich sehe da mittlerweile Perspektive und dann geht da auch was. Also ich würde sagen, die Entscheidung kann man nicht jetzt treffen. Was Horst.
Ja, das wäre natürlich vorausgesetzt, wir gewinnen jetzt die beiden Spieler. Ne? Also wenn du jetzt scheiße spielst, dann tschüss. Aber ich habe auch noch so ein bisschen so ein Gegenargument gehört gegen Horst. Ist ja eher nur so ein Turniercoach, ne? So wie bei der U21. Da kommen alle Jungspieler natürlich mega motiviert hin, wollen sich präsentieren vom Verbandscoach, wollen den Sprung schaffen. Dann hast du eine EM, eine WM. Das ist halt irgendwie nur so zwei, drei Wochen, wo du die Aufmerksamkeit hast. Und das ist natürlich jetzt hier ein Vereinscoach, ist natürlich nochmal anders. Ne? Das ist eine ganze Saison, musst du da die Spannung halten und da halt Gas geben. Also das ist auch nicht hundertprozentig genau das, was er, ich sag jetzt mal, damals gemacht hat. So, ne? Und das muss natürlich dann auch von der körperlichen und mentalen Belastung auch herkriegen und auch den Jungs das vermitteln. Also nicht, dass seine Phrasen so, die er dann irgendwie jetzt donnert, dass sich das dann halt auch irgendwann verbraucht und so scheißegal, wie der Gegner spielt, so wir spielen so ein bisschen ohne Taktik und los geht's, Jungs, und reißt mal zusammen, so ein bisschen negativ ausgedrückt, dass das dann irgendwie dann, ja, sich verbraucht. Ich glaube nicht, für mich war Horst die Wunschlösung, aber das ist noch so ein Punkt, den man natürlich bedenken könnte, wenn er überhaupt wollen würde.
Vor ein paar Wochen hätte ich noch einen sehr interessanten Kandidaten für die Trainerstelle gehabt, den ich sehr gerne auch beim HSV gesehen hätte, auch mit der ehemaligen HSV-Vergangenheit, und zwar Ivica Olic.
Ja.
Der hat,
wussten wir jetzt?
Der hat gerade vor wenigen Wochen den Cheftrainerposten beim ZSKA Moskau übernommen. Der war ja vorher ganz lange der Co-Trainer von Kroatien, also ich glaube drei, vier Jahre war er bestimmt. So, und hat er auch echt gute Arbeit gemacht. Und ich fand, er hatte immer eine gute Verbindung zu unserem HSV, hat sich in Hamburg wohlgefühlt. Und wäre für mich einer gewesen, den ich gerne beim HSV gesehen hätte.
Ja, also ich kann ihn schwer beurteilen, ne? Aber vom Prinzip her, von der Verbindung her und so, würde ich sagen auch einfach
nicht. Genau. Also ich habe ihn auch schon lange auf dem Zettel, fand das auch sehr schade. Er hätte ihn auch früher gerne schon so ein bisschen an HSV gebunden, vielleicht eben auch als Co-Trainer, und dass man ihm dann aber die Perspektive gibt, auch schnell nachrücken zu können. So einen musst du eigentlich, wenn du die Hausaufgaben machen kannst, dann musst du eigentlich auch immer so einen Typen in der Hinterhand haben. Ich meine, hatten wir jetzt auch, ne, mit Horst. Also deswegen kann das auch nicht schaden, jetzt nochmal so einen einfach so nochmal zu holen. Und in dem Zuge bin ich dann auch mal so andere alte Spieler durchgegangen, wie Barbares. Nee, finde ich zu unseriös mit seinen ganzen Pokerturnieren, oder Petritsch einfach sich für die TV-Karriere und nicht wie Olic für die Trainerkarriere entschieden. Also da gibt's nicht so viele im Hintergrund, die als alte Spieler noch in Frage kommen. Klar, kannst nochmal so ein Van Nistelrooy hat, glaube ich, auch nichts mit dem Trainergeschäft zu tun, aber diese alten Koryphäen beim HSV, die dann vielleicht jetzt nochmal den Verein als Trainer pushen wollen,
fangen da jetzt nicht ein. Du hast so einen Mehdi Madawikir, der beim HSV in der Jugend als Offensivtrainer irgendwie arbeitet.
Oder Cardoso immer mal wieder gehabt, ne? Aber auch, weiß nicht, haut mich alles nicht vom Hocker. Mhm.
Auf jeden Fall ist es krass, was ein Trainerwechsel während der Saison noch bewirken kann. Also meiner Meinung nach ist, wir müssen nächste Saison, egal wer Trainer wird, auf jeden Fall am 20. Spieltag nochmal den Trainer wechseln.
Und naja, dann das, hättest du ja jetzt, das hättest du jetzt ja gegeben, wenn du auf Horst, also das ist ja fast ein Pro-Argument, bloß nicht Horst zu überreden, dass er weitermacht, weil du kriegst ihn ja sicherlich eher noch dazu überredet, dass er nächste Saison dann, wenn es brennt, mal einspringt.
Ja, ja, das wäre natürlich geil, aber Mr. O. Zimmermann schreibt auch bei Instagram so, aber mal im Ernst, Wahnsinn, was die Birne, also der Kopf beim Fussi ausmacht. Am Ende sind es fast die gleichen Spieler, die auf dem Platz stehen und trotzdem denkt man, es sei eine ganz neue Mannschaft, dank Horst. Ich würde mich freuen, wenn er auch bis 2022 bleibt. Also ich denke, wir uns auch, ist noch nicht, also von HSV wird sehr, sehr viel, vielleicht auch auffällig viel dementiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der ein oder andere auch wünscht, dass er bleibt und vielleicht doch nochmal versucht wird, immer so ein bisschen mit so einer ganz kleinen Schaufel konstant täglich versucht wird, irgendwie dran zu graben. Vielleicht nicht jetzt. Jetzt muss man natürlich erstmal überhaupt die beiden Spiele gewinnen, so, aber das war schon sehr, sehr gut.
Aber Jungs, ihr kennt es doch auch, ne? Also ich meine, wenn man irgendwo im Berufsleben ist und man bekommt einen Chef vorgesetzt, der für einen da ist und du merkst ziemlich schnell oder du weißt, liest es vorher in seinem Lebenslauf oder so, eigentlich hat er noch gar nicht so viel erreicht. Den siehst du ganz mit ganz anderen Augen. Als so ein wie Horst jetzt, der irgendwie schon alles erreicht hat, der ein Idol ist, ich stelle es mir so vor, der stellt sich irgendwie vor die Mannschaft und die sitzen da wie die kleinen Kinder und der kann ihm alles erzählen, der kann ihm alles verkaufen, die hören ihm einfach zu, weil sie ganz genau wissen, alles klar, ey, der hat's mit den Frauen, der hat's mit denen, der hat's mit allen geschafft, Erfolg zu haben. Und das ist so eine Sache, die glaube ich, in den Köpfen auch bei den Spielern drin ist. Das ist einfach so ein Tune. Taktikfuchs und der hat richtig was auf dem Kasten, aber ich glaube, der wird nicht so ernst genommen von den Spielern wie so ein Horst Rubesch.
So, das hat das Standing, ne? Ein ganz anderes genau. Standing.
Also und vielleicht auch die Einfachheit, ne? Also vielleicht sind unsere Spieler einfach auch nicht in der Lage, so eine Taktiken und den Fußball von Tune umzusetzen, weil sie es einfach nicht können. Ja. Und da ist vielleicht sowas von Horst Rubesch, was wirklich ein bisschen einfacher ist, wirklich für die einfach besser umzusetzen. Und da müssen wir so ehrlich sein, wir sind halt nicht Red Bull Leipzig oder Bayern München, wo die Spieler irgendwie, weiß nicht, mit einer hängenden Sechser, einem falschen Neuner, was weiß ich, was da alles immer irgendwie im Raum steht. So, da können die nicht mit um.
Ja, also um das nochmal zu, muss ich auch voll unterstreichen und würde ich gerne nochmal konkretisieren und an so ein paar Beispielen dann auch nochmal verdeutlichen. Zum Beispiel sparst du ja enorm viel Zeit, wenn du eben so ein Standing hast, kannst du ja viel mehr Entscheidungen treffen, weil du sie nicht immer mit anderen ausdiskutieren musst, sondern weil sie eben schneller angenommen werden. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo du von Spiel zu Spiel schnell gucken musst und wenig Trainingseinheiten hast und riesen Kader hast und so weiter, ist natürlich extrem wichtig, dass du jemanden hast, der einfach die Richtung vorgibt und die wird dann einfach eingenommen. So, das ist natürlich klar, sollen die Spieler auch immer mitmachen und mitdenken, aber in der Phase jetzt hat Horst viel mehr Möglichkeiten, schnell Entscheidungen vorzugeben, ohne dass er große Diskussionen hat. Und dann muss ich gleichzeitig sagen, ist auch Fußball gerade im Spiel, läuft da noch viel intuitiv und mit Glauben und du hast eben nicht im Spiel so viel Zeit nachzudenken. Und wenn da die Birne an ist und du irgendwie überlegst, wie du das Ding, ob du das Ding jetzt auf Tor schießen sollst oder querlegen sollst oder ob du ihn mit dem Innenriss spannen oder Außenriss auf flanken sollst, dann ist meistens, kommt es nicht darauf an, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern meistens ist es wichtig, hinter der Entscheidung schnell zu stehen und sie rechtzeitig zu treffen. Und das ist einfach der Fall, wenn die Spieler den Kopf ausmachen können und einfach intuitiv wieder rangehen können. Und das konnten sie, glaube ich, jetzt bei Horst. Und ja, deswegen kann ich das auch nur befürworten, wie er da passte jetzt einfach perfekt.
Auch unser alter Buddy, sage ich jetzt mal, also Buddy ist jetzt nicht, aber mein großes Idol neben Leist natürlich Dennis Diekmeyer. Und der hat auch gesagt, Horst Rubesch, bester Mann. Also er nimmt ja auch teilweise in den ganzen Umfragen teil und so mal bei uns. Und der hat sich auch definitiv für Horst ausgesprochen. Also der ist auch ein Riesenfan und kennt die wahrscheinlich aus den U-Mannschaften auch. Also in Spielerkreisen hat Horst nachgewiesenerweise ein hohes Standing. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal natürlich die Dinger hier gewinnen.
Was glaubt ihr denn? Tippico-Quote am Wochenende gegen Osnabrück?
1-6. Hast du nachgeguckt?
1-7.
1-6 auf den Punkt. Dato, man merkt, du bist einfach.
Ja, wir haben ja auch, wir haben ja auch gepostet, nach dem Sieg war die Quote, dass wir noch den Aufstieg schaffen, bei 6,0. Hm. Und ich sage jetzt mal so, ne, so unrealistisch ist es nicht. Und wie geil wäre es, wenn wir jetzt in die Rehle kommen und dann gegen Bremen spielen. Ne? Also ich würde mir da nicht in die Hose scheißen. Doch. Ja, weißt du warum nicht? Weil normalerweise in den letzten beiden Jahren sind wir in die Rehle gekommen, weil wir irgendwie gefühlt gestrauchelt haben und gerade der Pfeil zeigte nach unten bei uns. Aber dieses Jahr zeigt der Pfeil, wenn wir in die Relegation kommen, nach oben. Dann haben wir 3 Spiele in Folge gewonnen und dann kommt Bremen, die jetzt nämlich nochmal verlieren müssen, um in die Rehle zu kommen. Und dann sind sie nämlich fällig. Dann können wir alles ausgleichen. Dann können wir St. Pauli die Niederlage im Stadtderby ausgleichen. Dann können wir wieder zurück in die erste Liga. Dann können wir Horst Rubesch ein Denkmal bauen. Und Bremen und Pauli sind in der zweiten Liga und wir sind in der ersten Liga. Und es ist das erfolgreichste Jahr vielleicht seit dem Champions-League-Gewinn.
Ja. Ich bin gespannt. Also für mich wäre das Schlimmste gegen Bremen in der Relegation, ist nicht zu packen. So, deswegen hoffe ich da. Ja,
aber auch das Geilste ist zu schaffen, ne?
Also natürlich, klar. Finde ich übrigens ganz interessant. Also ich finde, dass das Tipico vielleicht auch der beste Ansprechpartner. Die Chancen, sich in der Relegation durchzusetzen, jetzt mal unabhängig davon, dass die mit Ubrecht deutlich besser sind als mit Tune. Was übrigens auch nochmal ein krasses Pro-Argument war, Rubesch zu installieren und nicht, wie ich es auch mir gewünscht hätte, natürlich konstant an Tune festzuhalten, ist ja auch, dass in der Relegation ganz unterschiedliche Kaliber auf einen treffen können. Also ich sag mal so, Köln, Bielefeld und Hertha hat sich da in meiner Augen verabschiedet und Bremen sind für mich ganz unterschiedliche Kaliber und da hast du gegen den einen in meinen Augen viel mehr Chancen, ich sag mal meine damit Bielefeld, als gegen Bremen und Köln. Mhm. Und ich glaube, das würde sich auch entsprechend bei Tipico in der Quote widerspiegeln. Deswegen hoffe ich da echt auf Bielefeld.
Ja, ja, hoffe ich das. We will see. Wir haben bei Instagram noch gefragt, schaffen wir es noch in die Relegation vor 30 Minuten? Und es haben, ich glaube, 150, 200 Leute abgestimmt und das Ergebnis ist knapp, ja, also 56% glauben dran, dass wir das in die Relegation schaffen, 44% haben schon, ja, die hoffen oder glauben nicht dran, so, ne, unterm Strich, die hoffen vielleicht noch schon heimlich, aber sie glauben nicht mehr dran, das zu schaffen, also gespaltene Meinung, aber man muss sagen, trotzdem ein Dank an Horst, schreibt auch bei Instagram hier, Nenad Horvatic, danke Horst, dass wir noch rechnen dürfen. Das muss man hoch anrechnen. Wir haben wieder ein bisschen das Lebenselixier zurückbekommen und wir sind wieder da. Der HSV wird nie untergehen, so wie es in dem schönen Song heißt. Also wir geben natürlich erst auf, wenn es vorbei ist. Und dann diskutieren wir, würde ich sagen, auch nächstes Mal ein bisschen mehr über die Trainer. Dann Bena schreibt noch, Wagner geht für 8 Millionen Richtung erste Liga, gut oder schlecht. Darüber diskutieren wir natürlich auch, wenn sich da vielleicht noch was verdichten sollte. Also wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Themen. Wir hoffen natürlich erstmal, dass wir jetzt am Wochenende, also am Sonntag spielen wir, wann ist das, 13:30 oder was? Mhm. Ich guck mal hier nach, wahrscheinlich 13:30, ne? Ja, die ganzen genau. Spiele parallel spielen wir auswärts gegen den Osnabrück, gegen VfL Osnabrück. Also ich bin wirklich sehr gespannt, hoffe mit der gleichen Aufstellung außer Jamra. Was ist euer Tipp?
Ich tippe auf ein auf ein 1-3. Also 3-1 Sieg.
Kai?
Schließe ich mich an.
Ja, also ich würde sagen, ja, finde ich auch gut. Ich sage 2-0, gewinnen wir. Und Profi-Tipper Tipico ist natürlich auf HSV setzen, kombiniert mit Sieg Paderborn gegen Greuther Fürth. Paderborn hat eine 3,20er-Quote, also da liegt das Geld wieder auf der Straße. Da können wir Geld machen und vor allen Dingen, wenn wir das gewinnen, dann sind wir auf Platz 3. Und ich glaube, wenn wir erstmal diesen dritten Platz haben, dann werden
den wir... Den lassen wir nicht, genau.
Da im Saisonfinale wird dann nämlich nichts mehr anbrennen. Also es wird spannend bleiben. Wir werden uns Montag wieder voraussichtlich melden bei uns. Dann auch geht es wieder im normalen Wochenrhythmus weiter, nachdem wir Sonntag ja einfach ein bisschen klüger sind. Wir werden natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal wie immer live am Spieltag in der Insta-Story berichten. Und da macht er auch immer, kriegen wir unglaublich viele Antworten. Also wenn ihr noch nicht uns bei Instagram followt, HSV, meine Frau, sind wir da, sind dann eine große Community, es macht riesig Spaß. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne 5-Sterne-Bewertung mal hinterlassen. Haben wir auch ganz lange nicht mehr gesagt und wir freuen uns immer drüber, wenn wir angezeigt werden. Als größter Fan-Podcast, selbsternannt größter Fan-Podcast Deutschland, wir haben es ja irgendwie ein anderer HSV-Podcast mal markiert, weil und sie haben hinterfragt, ob wir noch wirklich größter Fan-Podcast seien. Ich glaube, die hatten irgendwie 3 Follower mehr auf Instagram. Na gut. Es geht natürlich nach den Hörern, ne? Und wir sind ja kurz vor 100.000 Hörer pro Folge. Und deswegen sind wir größte. Nein, Quatsch. aber ja, also wir würden uns über 5 Sterne freuen. Eine gute Bewertung. Und ja, unterm Strich ist es aber alles egal. Hauptsache, wir gewinnen am Wochenende. Und nur der HSV.
Nur der HSV, Jungs.
Also, nur der HSV. Bis schönes Spiel am Sonntag und dann spätestens bis Montag. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.